Herzlich willkommen zum FairDogs Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Reise durch die Welt des fairen Hundetrainings. Ich möchte dich ein Stück begleiten auf deinem Weg, dich inspirieren, motivieren und natürlich auch wichtige Informationen an die Hand geben, die du für dein glückliches Leben mit deinem Hund brauchst. Heute findet hier eine absolute Neuheit statt. Ich habe nämlich heute eine in Anführungsstrichen ganz normale Hundehalterin zu Gast. Sie ist keine Trainerin, aber ich muss sagen, so ganz normal ist sie dann doch nicht. Denn wenn es um das Thema Hundetraining geht, habe ich sie als ganz schöne Streberin kennengelernt. Auf meinem Instagram-Profil habe ich nämlich mal so eine Übung zum Lesen der Körpersprache vorgestellt. Und da hat sie so eine akkurate Beschreibung abgeliefert, dass ich zu dem Zeitpunkt vollkommen davon überzeugt war, dass sie wohl eine Trainerin sein muss. Und dann habe ich irgendwann mal einen Kommentar von ihr gelesen, in dem sie geschrieben hat, wie schwierig ihr Weg mit ihrer Hündin Carla so war und dass selbst nach der Umstellung auf rein positives Training sie irgendwie erschrocken war, dass doch nicht auf einmal alles so ganz schön und easy war. Und da dachte ich mir, da hake ich doch mal nach und frage sie, ob sie nicht Lust hat, in einer Folge dabei zu sein. Heute ist sie da. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Samaria.
Ja, hallo. Das freut mich auch, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast. Du bist ja wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, die komplette Neuheit hier im Podcast. Das hatte ich so auch noch nicht. Ich habe bisher nur Trainerinnen interviewt und jetzt darf ich hier mal mit einer ganz neuen Spezies sprechen. Ich freue mich sehr drauf. Ich fände es schön, wenn du uns vielleicht so ein bisschen zur Einleitung was darüber erzählen könntest, wie Carla eigentlich zu dir kam und was sie so für Themen mitbrachte.
Ja, sehr gerne. Also es war so, dass ich Ende 2014 habe ich mir zum zweiten Mal die Kniescheibe ausgerenkt. Und danach kam ich nicht so wirklich wieder in Fahrt. Also ich war fast nur zu Hause, kam nicht wirklich raus. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, was könnte jetzt da helfen? Ein Hund. Weil ein Hund, da musst du raus, du musst mit dem was machen. Der zwingt dich quasi, deine Komfortzone zu verlassen. Das heißt, ich bin dann ins örtliche Tierheim gegangen und habe da zuerst einen Golden Retriever, pubertierenden, getroffen und ja, da war ganz schnell klar, dass der mir, also dass ich körperlich da nicht gewachsen bin, also so ein junger Rüde voll im Saft, das schaffe ich nicht. Und dann habe ich direkt die Carla kennengelernt, quasi direkt beim zweiten Hund, bin mit ihr Gassi gegangen, habe ihr Fell angefasst und dann war es im Prinzip um mich geschehen. Die hat so ein ganz weiches Fell, fast wie eine Katze. Und dann ging es eigentlich so, dass man dann halt Probegassi ging die ersten 2 Wochen und nach einer Woche hat sie dann gezeigt, dass sie nicht mehr möchte, dass ich gehe. Und dann war dann auch für das Tierheim ganz schnell klar, dass da jetzt eine Vermittlung stattfindet, was auch alles ganz problemlos geklappt hat. Als sie dann bei mir eingezogen ist, hat man relativ schnell gemerkt, dass sie nichts kannte. Also sie war total überfordert mit sich und der Umgebung. Das Tierheim lag ein bisschen außerhalb der Stadt, also ganz am Stadtrand. Das heißt, wenn man da Gassi ging, dann war es relativ ruhig, hatte wenige Reize. Ich selbst habe in der Stadt gewohnt. Das heißt, komplette Reizüberflutung, wenn man so will. Gerade im Dämmerlicht und abends, da hat sie zum Beispiel bei so Gastronomiegeräuschen, wenn so Teller klappern und so, komplett die Orientierung verloren. Und dann gab es noch ein paar andere Baustellen. Zum Beispiel hatte sie super Angst davor, wenn jemand hinter uns gelaufen ist. Das konnte sie nicht. Das hat sie total überfordert. Sie hat dann angefangen so zu pendeln, vor und zurück, vor und zurück, weil die Leine hat sie ja limitiert. Dann hat sie schon extrem an der Leine gezogen. Das hat sie schon im Tierheim gemacht. Das war quasi schon da sehr gefestigt. Wenn wir einen anderen Hund gesehen haben, ist sie in die Leine gesprungen. Jetzt nicht, weil sie ihn doof fand, sondern weil sie unbedingt hin wollte. Das heißt, da waren schon so ein paar Sachen da, die klar gezeigt haben, ja, wir brauchen da auf jeden Fall Unterstützung. Was wir dann auch nach 3 Monaten dann uns geholt haben, quasi.
Was war da für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, oh, das geht jetzt wirklich gar nicht, weil was du jetzt gerade so erzählst, klingt auch so ein bisschen so, ja, ne, so ein paar Anfangsschwierigkeiten, aber was war für dich wirklich so eine große Herausforderung, wo du gesagt hast, okay, da brauchen wir wirklich Hilfe?
Tatsächlich, also die Angstproblematik, die da habe ich schon nach 3 Monaten gemerkt, dass das besser wird. Das habe ich auch quasi zu honorieren gewusst. Also ich habe gemerkt, ja gut, sie macht das jetzt schon richtig gut. Wir haben da große Fortschritte gemacht. Sie ist abends nicht mehr so ängstlich, lässt sich besser ansprechen, verliert nicht mehr die Orientierung und so. Allerdings sind diese Leinenproblematik, also das Leineziehen und die Reaktion auf andere Hunde, da konnte ich nicht so gut damit umgehen. Also es hat mich zum einen extrem frustriert, so dass ich manchmal impulsiv sehr unfair wurde, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das handhaben kann. Und zum anderen, war es halt auch ein bisschen peinlich irgendwie, wenn der Hund total austickt. Also sie hat jetzt nicht gebellt, aber sie ist halt wirklich so wie so ein Flummi um die Leine rumgesprungen. Das war mir schon unangenehm, weil eigentlich hatte ich die Intention, das von Anfang an perfekt zu machen, da einen super Hund zu erziehen. Und das hat dann irgendwie nicht so geklappt. Ich habe dann auch nicht wirklich einen Einstieg gefunden und dann habe ich halt quasi eine Hundeschule kontaktiert.
Ja, das ist ganz interessant, dass du beschreibst, es war einerseits die Angst, die durchaus da war und über die du dir auch Gedanken gemacht hast, aber das Eigentliche, was für dich so schwierig war, war dann die Begegnungsproblematik, ne? Für den Hund ist ja meistens beides irgendwie gleich schlimm, gleich schwierig, aber für uns Menschen ist so Angst, naja, das können wir immer noch ganz gut wegstecken, das ist halt so, der Hund hat so ein bisschen Angst, ich kann mich noch erinnern, in der Nachbarschaft habe ich immer wieder so einen kleinen Hund gesehen, der durchgängig mit eingezogenem Schwanz und total panisch immer gelaufen ist. Und die Menschen, ja, sind halt mit dem so gegangen, weil der hat keine Probleme in Anführungsstrichen
absolut
gemacht.
Ja.
Und wenn dann aber doch diese Probleme auftauchen, wo die Menschen merken, oh, jetzt springt er in die Leine oder jetzt wird er laut oder jetzt wird's irgendwie peinlich, dann muss doch was gemacht werden. Ja, das ist super spannend und ist eher auch verständlich, ne? Du hast gesagt, du hast dir dann Hilfe gesucht. Wie ging das denn los bei euch im Training? Was habt ihr für Hilfe bekommen und wie konntet ihr das umsetzen?
Ja, ich bin super naiv an die Sache rangegangen. Also ich dachte, Hundetraining ist Hundetraining. Also habe ich in gewisser Weise die erstbeste Hundeschule angefragt. Das Einzige, was mir klar war, ich will weder Stachler noch sonst was in diese Richtung. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das sowieso verboten ist in Deutschland, aber das war so das einzige Kriterium in gewisser Weise. Ansonsten dachte ich, ja, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Ich möchte einfach Unterstützung. Dann sind wir an eine Hundeschule geraten, die dann halt nicht so nett war. Da gab es dann einen Erstkontakt. Da sind die zu zweit zu uns gekommen. Dann haben die Carla quasi betrachtet, wenn man so will. Die Carla ist da direkt total ausgerastet. Also die mochte das zu dem Zeitpunkt schon nicht, wenn jemand in ihr Raum kommt, wenn man so will. Also das mochte sie gar nicht, dass man ihr Territorium betritt, also ohne Vorbereitung. Die haben das dann, fand ich, zu dem Zeitpunkt ganz okay gelöst. Also die sind nicht auf sie zu und haben sie bedroht oder so, sondern die haben einfach gewartet, bis sie sich beruhigt hat. Das fand ich in dem Moment beeindruckend, weil ich selber hätte sofort auf sie eingewirkt. Dann haben wir quasi ein Probe-Gassi gemacht, um kennenzulernen. Und da wurden mir bereits die ersten Tools an die Hand gegeben, wie ich mit ihr trainieren kann. Also zum einen war das sofort über Zwang, Zwang und Gewalt, wenn man so will. Aber mir war das nicht klar. für mich war einfach nur beeindruckend, dass das mehr oder weniger sofort funktioniert hat. Also zum einen wurde mir die Leinenführigkeit gezeigt, natürlich am Halsband. Also das wurde auch von vornherein klar gemacht, dass das nur am Halsband passieren wird. Das heißt, man hat dann einfach jedes Mal, wenn der Hund einen überholt hat, die Richtung gewechselt, abrupt, so dass das super unangenehm ist für den Hund und er quasi mitkommen muss. Und das hat super schnell funktioniert. Und das Sitz. Das heißt, anstatt dass man irgendwie ein Leckerli nimmt und dem Hund das Sitz beibringt, wurde dann das Halsband ganz oben am Hals hingemacht und nach oben hinten gezogen und auf den Po gedrückt, weil sie sich am Anfang ein bisschen gewehrt hat. Was natürlich super unangenehm ist. Aber für mich war das zu dem Zeitpunkt kein Anlass, das zu hinterfragen. Ich war einfach nur froh, dass ich einfach Hilfe bekommen habe quasi. Und mir kam das auch durchaus kompetent vor, eben weil es so schnell gewirkt hat. Also ich habe das nicht hinterfragt zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau. Das zeigt ja auch, wie schwer das ist, das zu erkennen. Du hast selber gesagt, ne, du dachtest, Hundetraining ist halt Hundetraining. Und was soll da schon, ne? Die werden ja auch das Beste für dich und deinen Hund wollen, wenn du da jetzt zu Menschen gehst, die sich selber als TrainerInnen bezeichnen. Das ist wirklich schwierig. Und du hast im Vorgespräch so einen Satz gesagt, der ist mir wirklich seitdem nicht aus dem Kopf gegangen. Der trifft das so auf den Punkt. Du hast gesagt, einer Hundehalterin, die den Hund zum perfekten Begleiter trainieren will, der kann man am Anfang erzählen, dass die Welt eine Scheibe ist und die wird das glauben. Und das Absolut. Ist so erschreckend und so wahr und das zeigt, wie groß die Verantwortung ist, die TrainerInnen tragen und wie wichtig es ist, sich zu überlegen oder zu versuchen herauszufinden, ob diese Hundeschule, diese TrainerInnen, die man da jetzt besuchen möchte, ob die wirklich zu einem passt. Es ist wirklich super schwierig.
Ja, vor allem, wenn man halt auch nicht weiß, auf welche Kriterien man jetzt achten müsste. Also selbst wenn ich das jetzt gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich als Anfänger nicht sagen können, ob jetzt diese Hundeschule geeignet ist oder nicht. Weil ja die Seiten der Hundeschulen tatsächlich dahingehend gar nicht so durchsichtig sind, welche Methoden dahinter stecken. Also sprachlich ist das ja oft das Gleiche. Inhaltlich dann natürlich nicht. Also ja. Mich hat zum Beispiel auch mega beeindruckt an der Hundeschule, dass sie ohne Leckerlis gearbeitet haben. Also für die war sofort klar, ja, der Hund, der wird mit einem Spielzeug belohnt. Und ich hatte die Vorstellung, ja, die Carla spielt aktuell nicht. Dann kann sie das lernen, dann findet sie das toll, weil das ja dann eine Belohnung wird. Hat natürlich nicht geklappt.
Ja, das ist super interessant, dass du sagst, du fandest das beeindruckend ohne Futter, weil ja so propagiert wird, ja, wenn du Futter benutzt, dann bestichst du den Hund. Und wenn du kein Futter benutzt, dann ist es richtiges Training, weil dann macht der Hund das irgendwie aus Liebe zu dir oder so.
Ja, für den Menschen, genau.
Ja, genau, und was total schade ist. Genau, das ist so eine romantische Vorstellung, aber am Ende ist es doch eigentlich ganz unromantisch, dass wir, wenn wir Belohnungen im Training nutzen, dass das halt was ist, was dem Bedürfnis des Hundes entspricht. Und manchmal ist es halt Futter, manchmal ist es Spiel, je nachdem, was der Hund mag. Und ja, das ist schade, dass das so als Qualitätsmerkmal propagiert wird, wenn man es ohne Leckerli schafft, weil am Ende macht es doch auch total Spaß zu belohnen.
Das ja, ist mega.
Nicht also, nur Mittel zum Zweck, sondern es ist ja auch was Schönes, es tut was für die Bindung. Also ja, ich bin total froh. Ich weiß ja jetzt schon, aus heutiger Sicht weiß ich ja, dass du den Richtungswechsel geschafft hast. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie kam denn da die Erkenntnis bei dir, dass du so doch nicht arbeiten willst? Denn es hat ja funktioniert, wie du gerade gesagt hast.
Ja, es hat halt eben nicht die ganze Zeit funktioniert. Es kam irgendwann der Punkt, da hat es eben nicht mehr funktioniert, weil eben Spiel keine Belohnung ist für die Carla. Also das hat sich so, also der Kurs ist in vier Stufen eingeteilt, Bronze, Silber, Gold und Platin. Das heißt, wenn man da teilnimmt, dann hat man direkt den Eindruck, dass man jetzt richtig gut ist, wenn man ganz oben angekommen ist. Also ich habe das auch tatsächlich gemacht bis dahin, habe das durchgezogen. Allerdings haben sich bereits in den früheren Kursen Probleme herausgestellt. Zum einen ging es dann halt dann ums Abrufen. Das hat natürlich mit Spielzeug überhaupt nicht geklappt. Auch war die Carla absolut unbeeindruckt, wenn ich einfach weggelaufen bin. Das hat sie so überhaupt nicht interessiert. Die hat sich dann irgendeinen Stock geholt, hat sich wohin gelegt und den gemütlich zerknabbert. Und ich bin da weggelaufen und hab hier lang, hier lang, hier lang gerufen und es ist nichts passiert. Und natürlich alle anderen Hundehalter genauso, ja. Also das heißt, das muss man sich mal vorstellen. Da ist eine Wiese voll mit Menschen, die vor ihren Hunden weglaufen und hier lang rufen und es passiert nichts.
Und das ist echt herrlich. Da muss ich mal die Zwischenfrage stellen. Haben die dir dann erzählt, dass Carla dominant ist, weil sie nicht kommt? Oder womit wurde dann erklärt, dass es nicht funktioniert hat?
Tatsächlich nicht. Ja, also die Hundeschule hat auch empfohlen, klar, dass man mit den Hunden den Alpha-Wurf übt und dass man das regelmäßig macht, damit die das kennen und so. Aber tatsächlich, dieses Dominanz, der Begriff ist schon vorgekommen, aber jetzt nicht so mega stark. Also es gab einmal eine Begegnung mit einem Rüden, der auch in der Hundeschule war, der als sehr dominant beschrieben wurde. Aber es war jetzt nicht das Zentrum der Argumentation. Es war, aber trotzdem wurde dem Hund natürlich unterstellt, dass er die Hosen anhat, wenn man so will. Also das war dann schlussendlich auch der absolut ausschlaggebende Punkt, dass der Carla unterstellt wurde, dass sie mich verarscht. So, also das war dann am Schluss das, was quasi das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Im Training selber, eben kam dann dieses Abrufen, das hat nicht geklappt. Dann Fußlaufen hat natürlich auch nicht geklappt, weil, ja, das ging halt so. Man hat dann Spiele hingehalten, hochgehalten, damit der Hund hochguckt und neben einem herlaufen will. Ja, fand sie jetzt nicht spannend. Dann ist sie dann halt irgendwo hingegangen und hat wieder einen Stock zerstört. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, Holzstöcke einzusammeln, bevor wir ins Training gegangen sind. Und die habe ihr Stöcke hingehalten, damit sie halt das hat, was sie gerade will. Das hat dann auch einigermaßen geklappt, wenn sie gerade ein Schredderbedürfnis hatte. Und das war natürlich enorm, weil sie so ein Bedürfnis hatte, Stress abzubauen. Das hat dann funktioniert, aber ich wurde dafür belächelt. Also das heißt, dafür, dass ich quasi einen Kompromiss gesucht habe, wurde ich quasi abgestraft und das war auf lange Sicht war das sehr unangenehm, weil ich total verzweifelt war, dass dieser Hund nicht spielt, dass das nicht funktioniert, dass ich sie damit belohnen kann. Das immer wieder war das Thema, dass sie nicht spielt. Das liegt an mir, weil ich mich nicht interessant genug mache, weil ich es nicht hinkriege, weil ich es nicht mit ihr übe. Und schlussendlich war es dann so, dass die eine Trainerin dann auch versucht hat, mit ihr zu spielen. Das hat natürlich nicht geklappt. Sie hat natürlich nur Meideverhalten gezeigt, weil sie sich absolut nicht wohl gefühlt hat damit. Und dann kam dann eben das, dass sie gesagt haben, ja, die Carla, die zeigt dir die ganze Zeit den Stinkefinger. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das tut sie nicht. Die hat andere Motivationen. Also das kann es nicht sein. Dann kam noch dazu, dass sie einfach nicht auf die Signale gehört hat, die ich ihr beigebracht habe. Also die wurden ja alle über die Leine beigebracht, also sowohl Sitz als auch Platz, als auch und dann man hat dann schon ein Wort etabliert, aber sie hat die nicht ausgeführt. Das Wort hat sie nicht ausgeführt. Die hat ausschließlich auf diese Interaktion mit der Leine reagiert. Das hat funktioniert, ja, aber es hat mich super frustriert, dass sie nicht auf das Wort reagiert hat, sondern eben nur auf die Leine. Und ganz ehrlich, ein frustrierter Mensch, der nur gelernt hat, über die Leine ein Signal zu vermitteln, das lädt einfach nur zum Missbrauch von diesem Mittel ein. Ganz ehrlich, da war ich wirklich zum Teil absolut nicht sanft mit dir. Und das hat mich gestört, dass ich nicht sanft mit dir sein konnte, dass mich das so gestört hat. Das hat mich so gefuchst, dass das einfach nicht klappt. Dann habe ich eines Tages einfach einen Klicker genommen. Ich wusste, dass das Klickertraining funktioniert. Ich hatte eine Freundin, die hat einen blinden Hund mit einem Klicker ausgebildet. Ich wusste nicht, wie der funktioniert. Also ich hatte keine Ahnung. Ich hatte ihn irgendwann mal aufgebaut, einfach so konditioniert, das war's. Und dann habe ich den mitgenommen, bin mit der Karla raus. Und dann habe ich einfach nur geklickert, dass sie am Straßenrand hinsitzt und plötzlich ist dieser Hund hingesessen. Also einfach einmal mit Keksen und dem Klicker und das hat funktioniert. Klar, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber in dem Moment hat es mir schon sehr deutlich gezeigt, dass ich irgendwas ganz falsch mache. Ja. Und dann habe ich die TSD-Hundeschule, also die Trainieren statt Dominieren-Hundeschule, der Stadt kontaktiert, die einzige, die ich kannte, weil meine bisherige Hundeschule die immer schlecht gemacht hat.
Das waren die Wattebauschwerfer, oder? Ja. Wie wurden die schlecht gemacht? Ja.
Ja, also die haben das tatsächlich ganz geschickt gemacht. Also die haben immer gesagt, ja, Klickertraining funktioniert halt nur für Klicks, für Tricks und wir kennen das, wir sind mit den besten Leuten da in Kontakt, wir haben da voll Ahnung, aber wir machen das nicht, weil das funktioniert nur für Tricks. Genau. Ja. Und,
Wir kommen jetzt schon zur positiven Wendung. Ich habe noch mal zwei ganz wichtige Sachen, bevor wir jetzt hier in den tollen, schönen Teil der Geschichte, obwohl es kommen ja noch verschiedene Sachen, aber zwei Sachen sind mir noch ganz wichtig. Das eine ist, dass du ja gerade so ehrlich zugegeben hast, dass du mit der Leine auch nicht ganz, ganz nett warst. Und da möchte ich einfach für die Zuhörerinnen auch noch mal betonen, dass einerseits das verständlich ist, dass wenn wir Menschen in einen großen Frust reinkommen, dass auch wir unerwünschtes Verhalten sozusagen zeigen und den Hund an der Leine rucken und dann ja vielleicht noch am Halsband. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, dass es da wirklich schlimme Folgen geben kann. Also das ist einerseits in dem Moment natürlich total unangenehm für den Hund, schmerzhaft und kann ja wirklich zu gesundheitlichen Folgen auch führen, auch zu langfristigen gesundheitlichen Schwierigkeiten. Das heißt, bevor ihr das macht oder auch während ihr das macht oder nachdem ihr das macht, stellt euch vor, was da für Kräfte in dem Moment einwirken auf den Hund. Und ja, das ist mir einfach ganz wichtig, dass man da nochmal drüber nachdenkt, dass man sich selber dafür jetzt nicht bestrafen muss, dass das passiert ist. Also was kann passieren, wenn wir in den Frust reinkommen, aber es ist einfach wirklich ganz, ganz gefährlich und es schadet auch der Bindung ganz extrem, ne? Wenn der Hund merkt, okay, mein Mensch wirkt auf diese Art und Weise auf mich ein, besonders wenn ich in der Nähe bin, das ist ja das Thema mit der Leine, ne? Der Mensch ist direkt dran und wirkt auf den Hund ein, das ist echt eine blöde Verknüpfung, wenn der Hund weiß, oh, wenn ich hier so nah an meinem Menschen dran bin, da passiert schon öfter mal was richtig Unangenehmes. Deshalb danke, Samaria, dass du das mit uns geteilt hast und so ehrlich warst. Hast du irgendwelche Folgen gemerkt davon?
Die Carla hat einen verschobenen Halswirbel, weil sie natürlich viel an der Leine gezogen hat, auch reingesprungen ist im Halsband und natürlich auch, weil ich einfach nicht sanft war zum Teil mit ihr. Die Folgen davon sind, dass sie Verspannungen am Rücken hat, natürlich auch Schmerzen im Nackenbereich, die natürlich ihr Verhalten insgesamt beeinflussen und ihr Wohlbefinden. Das heißt, sie hat gute und schlechte Tage. Gerade im Winter merkt man es sehr deutlich, dass sie eher schlechte Tage hat, weil sie Schmerzen hat. Und das geht absolut zu 100% auf meine Kappe.
Das ist ja auch so ein bisschen wie ein Teufelskreislauf eigentlich, denn man versucht, das unerwünschte Verhalten mit der Leine zu stoppen und ruft aber dadurch, durch Frust und Schmerzen und langfristige gesundheitliche Geschichten, eigentlich noch mehr unerwünschtes Verhalten hervor, ne? Das ist ja wirklich schwierig.
Absolut. Und ich meine, ganz ehrlich, also dieses Argument von wegen Leinenführigkeit funktioniert nur über das Halsband, also ich habe noch nie einen Hund gesehen, der von Anfang an leinenführig war. Da springt jeder Hund mal rein. Jeder irgendwann mal, weil er einfach, man kann nicht alles von Anfang an. Es gibt einfach Trigger, die sind für Hunde sind die interessant und dann springen die mal rein. Und wenn man Pech hat, dann reicht dieses eine Mal reinspringen und es ist was kaputt. Klar, es muss nicht, aber es kann halt passieren. Und mir persönlich wäre das Risiko dann in Zukunft nicht mehr wert, dass ich da riskiere, dass sie sich am Hals verletzt.
Ja, genau. Und die Alternative ist natürlich ein gut sitzendes Brustgeschirr. Ne? Da kann man auch Fehlgriffe haben, Geschirre, die die Hunde einschränken, sowas wie Norweger-Geschirre. Aber auch andere Brustgeschirre können einschränken, wenn sie nicht richtig passen oder nicht richtig eingestellt sind. Also da ist es wichtig, dass man sich nochmal anschaut, wie so ein Geschirr sitzen sollte. Ich würde sagen, ich packe dazu auch einen Link in die Beschreibung, wo man das sehen kann, wie man das am besten abmessen kann und woran man das erkennt kann, ob das gut sitzt, und das ist dann natürlich die Alternative zum Halsband. Was nicht heißt, dass der Hund niemals ein Halsband tragen darf. Man darf das durchaus für bestimmte Situationen nutzen. Manche nutzen es auch einfach, weil sie da die Hundemarke dran machen oder um für bestimmte Strecken die Leinenführigkeit zu üben. Aber es muss natürlich immer die Garantie gegeben sein, dass der Hund nicht reinspringt. Und du hast gerade sehr schön gesagt, diese Garantie gibt es eigentlich fast nie. Deshalb ist da das Geschirr erstmal die richtige Adresse. Genau. Und der zweite Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, du warst ja vorher schon sehr belesen. Also du hast dich mit dem Thema Hundetraining schon viel beschäftigt und hast dich dann auch weitergebildet und verschiedene Quellen wahrscheinlich genutzt und hattest auch schon ein Grundgefühl dafür, wie die Beziehung zwischen dir und Carla ist. Das heißt, du wusstest ganz tief in dir drin immer, dass sie dir nicht auf der Nase herumtanzen möchte. Das haben aber nicht alle, sondern das ist ja etwas, wo man sich durchaus mal fragt. Du hattest sicherlich auch mal so Momente, wo du gedacht hast, ah, oder vielleicht doch, aber du warst dir im Inneren sicher. Was würdest du denn Menschen raten, die an diesem Punkt sind, wo sie denken, ja, vielleicht tanzt mein Hund mir wirklich auf der Nase herum, vielleicht will der wirklich dominant sein oder hier selber Entscheidungen treffen und vielleicht muss ich doch mal härter durchgreifen, wenn es vielleicht auch Zuhörerinnen gibt, die jetzt an dem Punkt stehen, denen das auch schon mal empfohlen wurde, ja, du musst härter durchgreifen, denn dein Hund tanzt dir auf der Nase herum. Gibt es da so einen persönlichen Rat vielleicht von dir, wie man diese Entscheidung gut treffen kann und woran man erkennen kann, wie man am besten vorangeht?
Das ist eine extrem gute Frage. Es ist natürlich so, dass ein Hund, wenn er Verhalten zeigt, dass das anstrengend ist für den Menschen und dass es absolut nachvollziehbar ist, wenn er zunächst einmal Meideverhalten gegenüber der Ursachensuche zeigt. Weil Ursachensuche kann mitunter sehr, sehr anstrengend sein. Es kann sehr, sehr lange dauern und es kann auch sein, dass man die endgültige Ursache vielleicht auch nicht zu 100% findet. Das kann
oder
auch
dass sein. Man zugeben muss, dass man selber Teil der Ursache ist. Ja, das ist
natürlich
sehr unangenehm.
Auch ein Punkt, ne? dass man eventuell auch die Selbstreflexion aufbringen muss und sich eingestehen muss, dass man Teil des Problems ist. Und zwar nicht auf der Ebene, ja, du bist unsicher und deswegen tanzt hier dein Hund auf der Nase rum, sondern auf der Ebene, du wirkst negativ auf deinen Hund ein und deswegen ist dein Hund unsicher und hat keine sichere Erwartungshaltung dir gegenüber, weil er nicht weiß, was ihn erwartet. Also wenn man diese Gedanken hat, es ist nachvollziehbar, aber es ist nicht hilfreich für das Training. Also es ist quasi der einfachste Weg zu sagen, ja, mein Hund ist dominant, weil man im Prinzip jedes Verhalten damit beschreiben kann, wenn man das möchte. Aber das ist halt kein wirkliches Hundetraining. Wenn ich wirklich trainieren will, dann gucke ich mir das individuelle Verhalten an und versuche da die individuelle Ursache zu finden. Und dann stellt man fest, dass es eben nicht einfach nur schwarz-weiß ist. Dominanz oder Nicht-Dominanz, Alpha oder Nicht-Alpha-Rudelführer oder Nicht-Rudelführer. Das ist einfach viel zu einfach gedacht für ein so intelligentes Säugetier wie den Hund. Ich meine, kognitiv sind Hunde ungefähr auf einem Level von einem bis zu 5-jährigen Kind. Also, und das, dem würden wir auch nicht einfach unterstellen, es ist dominant oder nicht dominant. Es ist im Prinzip, also vom Hirn her ist es das Gleiche, es ist Emotion pur. Und dementsprechend sollten wir das auch angehen. Also der Hund hat keine Intention, uns jetzt zu verarschen oder irgendwie jetzt die unsere Position einzunehmen, wie auch. Also der hat einfach in der Regel super viel Unsicherheit, ihm geht's nicht gut, er wird ständig in Situationen gezwungen, die er gar nicht erleben möchte. Er möchte, erleben kann, die er gar nicht so umsetzen kann wie der Mensch, dann wird er ständig für irgendwas bestraft, was aus seiner Sicht absolut normal ist, nämlich seine Kommunikation. Er darf nicht sagen, dass ihm das nicht passt, weil dann kriegt er auf den Deckel, darf nichts tun, dann kriegt er auf den Deckel. Also diese Hunde, die mit diesem Label versehen sind, die sind in der Regel irgendwann so stark gehemmt, dass sie einfach gar nichts mehr tun. Ja, das sieht von außen toll aus, aber in diesen Hunden sieht es halt wirklich nicht schön aus. Die leiden in gewisser Weise extrem. Und wie sehr die leiden, das hat man an der Carla auch gesehen, als ich dann angefangen habe, den Druck wegzunehmen.
Ja, genau. Du hast jetzt gerade schon so schön, eigentlich fast unattraktiv beschrieben. Ja, die Ursachensuche, die kann ganz schön schwierig sein und das ist ganz schön komplex. Und da denkt man sich auch so, ja, die einfache Lösung ist doch einfach, das Label dominant drauf zu kleben. Wir machen das Ganze jetzt mehr oder weniger noch unattraktiver, denn als du mit Carla angefangen hast, anders zu trainieren, du hast gerade schon beschrieben, du wusstest dann, hier gibt's diese TSD-Hundeschule, da probiere ich's mal aus. Dann hast du das gemacht und dann wurde aber nicht auf einmal alles total toll. Ne? Du hattest erste Erfolge mit dem Klicker, aber es gab auch so ein paar Sachen, die dich erstmal ganz schön umgehauen haben.
Ja, absolut. Also das war so, dass die Carla natürlich für ihre Kommunikation bisher bestraft wurde. Dann habe ich in diese TSD-Hundeschule gewechselt und habe den Druck zumindest versucht nachzulassen. Tatsächlich ist es manchmal als Mensch schwierig, da sofort sein Verhalten umzustellen, weil man ja selber das auch erlernt hat. Aber trotzdem habe ich es deutlich reduziert. Und die Folge war, dass die Carla plötzlich angefangen hat zu kommunizieren. Das heißt, die Carla hat plötzlich gesagt, nee, ich möchte keine fremden Menschen in meiner Nähe. Und das hat sie gezeigt, indem sie im Prinzip jeden verbellt hat. Also man durfte uns nicht mal nach dem Weg fragen. Und da ist die Carla ausgerastet. Die hat sofort gesagt, nee, möchte ich nicht. Jemand hat sie angeguckt, nee, möchte ich nicht, finde ich blöd. Jemand hat sie angesprochen, nee, möchte ich nicht. Das war tatsächlich super anstrengend. Es war sehr frustrierend. Lustigerweise war für mich trotzdem super klar, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich kann gar nicht so genau sagen, wieso. Ich glaube, einfach weil ich für mich entschieden habe, dass ich ihr nichts mehr tun möchte. Dass ich ihr nicht mehr wehtun möchte, dass ich sie nicht mehr bestrafen möchte, sondern dass ich ihr helfen möchte. Und vor allem auch, glaube ich, dass ich verstanden habe, warum sie so kommuniziert. Also eben nicht, um mir zu zeigen, dass sie jetzt der Chef ist, sondern um zu zeigen, dass sie sich nicht wohlfühlt, dass sie sich nicht gut fühlt. Bis sich das eingependelt haben, hat, dass wir das einigermaßen in den Griff gekriegt haben, das hat tatsächlich gedauert. Also dieses Verbellen von fremden Menschen in der Stadt zu trainieren ist sehr, sehr schwierig. Und wirklich, wirklich anspruchsvoll. Man braucht sehr viel Geduld, sehr viel Verständnis und vor allem sehr gutes Gefühl für einen selbst, ob man gerade frustfrei genug ist, um das zu trainieren. Das hat bei uns ungefähr 2 Jahre gedauert, bis das wirklich so auf einem Level war, wo ich sagen konnte, ja, jetzt fühle ich mich wohl, wenn ich mich durch die Stadt bewege. Klar, man hat schon Fortschritte gemerkt, trotzdem gab es natürlich diese Triggermomente, wo sie trotzdem noch ausgerastet ist, einfach weil man in der Stadt das zum Teil sehr schwierig managen kann, dass man auf Distanz geht zu Menschen.
Also das heißt, du hattest vorher einen gehemmten Hund, dadurch, dass du sie eingeschränkt hast, was ja relativ bequem ist. Das ist für den Hund sehr traurig, aber für den Menschen oftmals bequem. Und dann hast du die Methode gewechselt, beziehungsweise hast dich entschieden, dass du sie nicht mehr bestrafen möchtest und nicht mehr so körperlich mit ihr arbeiten möchtest. Und dann hast du es 2 Jahre lang geschafft, dir immer wieder vor Augen zu führen, warum das jetzt richtig ist. Und auch wenn sie mal wieder unerwünschtes Verhalten gezeigt hat, mal wieder gebellt hat, konntest du dir irgendwie immer wieder erklären, woran das jetzt liegt, was die Ursache dafür ist, warum es trotzdem keinen Sinn ergibt zu strafen. Da muss ich sagen, das finde ich bewundernswert. Das finde ich für eine, sag ich mal, in Anführungsstrichen normale Hundehalterin eine ganz schöne Leistung.
Das ist lieb, aber ich meine, im Endeffekt ist es doch so, dass das Strafen das Problem nur verlängert. Das heißt, ich kann hin und wieder könnte ich das machen, weil ich jetzt doch gerade blöd drauf bin und doch jetzt einfach genug habe von ihr. Aber im Endeffekt mache ich das Problem dadurch ja wieder schlimmer. Es geht ja darum, dass ich ihr zeige, dass ich eine verlässliche Partnerin bin. Dass ich mit ihr diese schwierige Situation meister, dass ich mit ihr diese Situation angehe und dass sie sich darauf verlassen kann, dass ich ihre Individualdistanz verteidige, wenn man so will. Also dass ich gucke, dass sie so in die Situation geführt wird, dass sie sich wohlfühlt. Und ich weiß gar nicht, also ich kann mir vorstellen, dass es für manche echt schwierig ist. Es gibt ja immer wieder auch diese Hundehalter, die dann sagen, ja, ich arbeite positiv, aber ab einem gewissen Punkt wirke ich dann trotzdem negativ auf den Hund ein, weil das geht nicht ohne. Und kann man machen, ist halt Quatsch. Einfach jetzt aus lerntheoretischer Sicht ist das halt Quatsch. Weil ich damit im Prinzip das Problem des Hundes allerhöchstens kaschiere. Ja, vielleicht bellt er dann nicht, aber in ihm drin ist es trotzdem blöd. Und das kann halt auf lange Sicht sein, dass dein Problem, das du hast, dass er nämlich bellt oder nach vorne geht, irgendwann viel schlimmer sein wird, als du es am Anfang hast. Und wenn man sich das mal bewusst ist, dass man, wenn man jedes Mal, wenn man negativ drauf einwirkt, im Prinzip seinen ganzen Trainingserfolg in Frage stellt, den man bis dahin schon gemacht hat, dann finde ich, ist es relativ einfach, das in gewisser Weise auch zu ertragen, wenn man so will. Ja, ich habe mir dann halt so gewisse Strategien angeeignet, wie ich damit umgehe, wenn sie jemanden anbellt. Weil das natürlich schon unangenehm ist, es ist peinlich. Und nicht selten passiert es dann halt auch, dass mal ein blöder Kommentar kommt, so von wegen, die hat den Hund nicht im Griff. Ja, also allererstes, ich entschuldige mich, klar, dann nehme ich die Kala und gehe weg. Also ich verlasse die Situation. Ich lasse mich auch nicht auf ein Gespräch ein mit der Person, sondern wir gehen einfach weg. Die Kala hat bereits signalisiert, dass das für sie blöd ist. Für mich ist das auch blöd, weil ich fühle mich auch schon unwohl. Also in dem Moment sind wir uns da einig und wir gehen einfach weg. Und wenn die Person noch Redebedarf hat, dann ist das tatsächlich nicht unbedingt mein Problem. Ja, es war blöd. Ich habe im Management in gewisser Weise versagt, dass die Kala ausgelöst hat, dass jemand von ihr bedroht wurde. Super doof. Aber ich kann es in dem Moment nicht ändern.
Du hast gerade so leichtfertig gesagt, wir gehen weg. Das fällt ja vielen Menschen schwer und ganz schwierig ist es natürlich, wenn Weggehen damit verbunden ist, dass man an der Leine zerren muss. Wobei da gibt es natürlich große Unterschiede zwischen ich rucke an der Leine oder ich zerre plötzlich oder ich baue langsam Zug auf oder noch viel besser natürlich, ich habe sogar ein Signal, was ankündigt, dass ich jetzt entweder Zug aufbaue oder ich habe ein Signal, mit dem ich den Hund gut umorientieren kann. Wie habt ihr das gemacht? Wie gesagt, du hast gerade so gesagt, ich nehme sie dann mit. Wie sah das bei euch aus?
Also zum einen habe ich den Geschirrgriff mit ihr trainiert. Das heißt, das war so der erste Stopp. Quasi, um sie wieder zurückzuholen, um sie zu mir zu holen. Der wurde vorher positiv aufgebaut und sollte auch nicht benutzt werden, bevor der Hund den nicht als angenehm empfindet. Dann habe ich mit ihr geübt, dass ich mit ihr am Geschirr halte und laufe. Das haben wir aktiv geübt, das heißt, für sie ist das auch nicht unangenehm. Sie hat auch so eine Größe, dass ich sie damit nicht hochhebe, sondern es ist einfach so, ja, ich führe sie damit in gewisser Weise ein bisschen. wie gesagt, das sollte man nicht anwenden, wenn man das nicht geübt hat. Das, ansonsten, wenn es unangenehm ist für den Hund, dann kann man damit genau das Gegenteil bewirken. Dann haben wir das Signal Touch aufgebaut, also dass sie an meine Hand geht. Das ist in meinen Augen eins der wichtigsten Signale überhaupt. Gerade bei reaktiven Hunden, weil ich so dem Hund einerseits ein Alternativverhalten anbieten kann, das er gerne macht, und zum anderen die Position des Hundes verändern kann. Das heißt, ich kann sie damit zum Beispiel hinter mich führen oder auf die andere Seite, und das hilft in der Regel schon so sehr, dass sie zumindest nicht weiter ausrasten muss und wieder in ein State kommt, wo sie ansprechbar wird. Und dann kann man ganz einfach sagen, guck, wir gehen jetzt weg. Das funktioniert dann sehr gut. Kommt natürlich ein bisschen auf das Gegenüber an. Also gerade mit betrunkenen Menschen oder so haben wir sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Einfach weil die in der Regel kein Verständnis haben dafür, dass man jetzt weggeht. Aber das sind Ausnahmesituationen, die man in der Regel ja auch schwer umgehen kann. Es ist halt doch nicht alles machbar, wenn man so will. Es ist halt trotzdem irgendwie halt ein Leben, aber insgesamt kann man diese Situation sehr gut managen, indem man quasi außerhalb von der Situation Signale etabliert, die man dann in der Situation verwenden kann. Und je besser die Signale aufgebaut sind, je toller der Hund die findet, umso besser wird es quasi in der Situation werden. Ziel wäre natürlich, dass man vor dem Verhalten diese Signale bereits anwendet, damit das Verhalten gar nicht gezeigt wird.
Ja, und man muss sich auch ein relativ dickes Fell aneignen. Du hast gerade schon gesagt, bei betrunkenen Menschen ist es manchmal schwierig, einfach wegzugehen. Aber auch bei allen anderen Menschen kann das schwierig sein, besonders wenn man dann auch noch ein Signal abfragt und den Hund dann auch noch belohnt. Da weiß ich, da habe ich es schon mal von einer Freundin gehört, dass zu ihr dann gesagt wurde, was, jetzt belohnen Sie Ihren Hund auch noch dafür, dass der hier gebellt hat. Das heißt, ja, dickes Fell braucht man dann auch. Und zum Thema Geschirrgriff, das hast du gerade ja schon super beschrieben. Ich wollte nur noch dazu sagen, einerseits ja, genau, es muss vorher positiv aufgebaut werden, lange bevor man in die schwierigen Situationen geht. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich finde es sogar einfach nur mit Anleitung schwierig. Also ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, vielleicht hört es jemand und denkt sich, ach, Geschirrgriff, super, das google ich mal und baue es auf. Ich finde sogar das relativ schwierig, ohne Rückmeldung von einer Trainerin oder ne, einem Menschen, der sich damit gut auskennt, denn beim Geschirrgriff haben wir einfach immer die Gefahr, dass der Hund Meideverhalten zeigt, dass er es unangenehm findet und nicht nur, weil man irgendwie am Geschirr rumreißt, sondern einfach, weil es ja auch insgesamt eine ganz bedrohliche Bewegung ist. Ich gehe zum Hund hin, vielleicht gehe ich sogar noch schnell hin, beug mich drüber, greife den Hund, mehr oder weniger, ne, ich greife ins Geschirr. Aber das kann man ja auch auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Deshalb würde ich da immer empfehlen, das am besten sogar mit einer Trainerin zusammen zu machen. Aber ich gebe dir total recht, Geschirrgriff baue ich auch super gerne im Training auf. Und auch der Handtouch, das sind ja einfach zwei ganz, ganz tolle Hilfsmittel. Jetzt klingt das ja schon wieder sehr positiv. Also ich muss sagen, wir kommen jetzt mit der Stimmung doch in eine ganz gute Richtung, ne? Von okay, am Anfang war es schwierig, dann hast du ein paar Hilfsmittel bekommen, die irgendwie nicht so cool waren, dann hast du das Training verändert, dann ging es irgendwie nochmal bergab, du hast aber einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Jetzt auf dem Stand, wo ihr heute seid, das ist wirklich was ganz Tolles, zumindest das, was ich so bei Instagram verfolgen kann. Wenn dir jemand bei Instagram folgen möchte, kannst du noch mal kurz sagen, wie man deinen Instagram-Namen genau eintippen muss, damit man zu deinem Profil kommt?
Ja, das ist Sammy mit Y unterstrich WITKI, Wiki quasi. Und so findet man mich, wenn man den möchte. Ich schreibe da halt kleine Beiträge, wie man sich das Leben ein bisschen leichter machen kann, ohne jetzt wirklich konkret sehr viele Tipps zu geben, sondern eher so ein bisschen Basics, wenn man so will, die einfach dazu dienen, das Ganze ein bisschen besser managen zu können, ein bisschen besser vielleicht auch zu verstehen zu können, warum tut jetzt ein Hund das, vielleicht auch ein bisschen, um mehr Verständnis für den Hund auch einzubringen, also dass quasi Fehlverhalten ausschließlich vom Menschen definiert ist. Ja, also aus der Sicht des Hundes ist es niemals Fehlverhalten. Aus der Sicht des Hundes ist es das Normalste überhaupt. Und wir Menschen stülpen dann dem ein Label auf, aggressiv oder was weiß ich, und schieben das dann in eine Schublade und wollen das korrigieren, aber für den Hund ist es normal. Und dafür versuche ich so ein bisschen Verständnis zu bringen und wie man damit umgehen kann quasi.
Ja, ich finde das ganz toll. Ich mag dein Instagram super gern, weil ich finde, du bereitest diese komplexen Themen so schön auf mit rotem Faden. Und ich, ja, kann das Zuhörerinnen nur empfehlen. Wie gesagt, du bist noch keine Trainerin. Vielleicht ist es irgendwann soweit. Du hast aber sogar schon einen Blogartikel für die TSD-Seite geschrieben. Und ich freue mich, dass ich auch bald einen Blogartikel von dir auf meiner Seite habe. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und genau, das ich mag deine Inhalte wirklich super, super gern.
Vielen Dank.
Was mich noch interessieren würde, ist rückblickend, was du vielleicht heute anders machen würdest. Denn es war ja schon eine Reise mit Höhen und Tiefen, die ihr da durchgemacht habt. Und jetzt bist du heute ein Stück weiser als vor ein paar Jahren. Und rückblickend ist man ja auch immer schlauer. Also vielleicht kann ja jemand davon profitieren. Vielleicht jemand, der dann an der gleichen Stelle steht wie du am Anfang mit Carla.
Ja.
Was würdest du sagen? Was würdest du heute anders machen?
Ja, ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, was ich anders machen würde. Also zum einen mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich, wenn ich eine Hundeschule besuche, zuerst jede Hundeschule ohne Hund besuchen. Wenn das eine Hundeschule das zulässt, ist für mich quasi schon das erste Qualitätsmerkmal. Dann empfehle ich, unbedingt auf sein Bauchgefühl zu hören. Wenn irgendwas komisch vorkommt, also wenn du feststellst, du stehst da und irgendein Hund zeigt Meideverhalten, beziehungsweise scheint das irgendwie blöd zu finden, was gerade gemacht wird, hat Angst oder die Hunde werden einfach zum Spielen in Anführungszeichen in Riesengruppen aufeinander losgelassen in gewisser Weise, dann nimm die Beine in die Hand und geh weg. Also eine gute Hundeschule erkennt man daran, dass es ums Individuum geht, dass es keinen pauschalen Deckel gibt für das Individuum und dass vor allem nicht durch auf die Leine stehen, an der Leine ziehen oder sonstige körperliche Korrektur auf den Hund eingewirkt wird. Dann habe ich mir noch gedacht, ja, was würde ich anders machen, wenn ich heute Ersthundehalter wäre? Ja, also natürlich hätte ich es anders gemacht. Ich weiß es nicht. Also für mich persönlich war das für meine Entwicklung vielleicht schon ein Weg, den ich gehen musste. Weil ich natürlich also von zu Hause aus quasi schon eine gewisse, also keine Strategien mitgekriegt habe, um mit Frust umzugehen, um mit Impulskontrollverlust umzugehen und so weiter. Und dadurch, dass ich quasi dieses Training entdeckt habe und mich so aktiv da reinbringen konnte, habe ich natürlich auch was für mich gelernt, wie ich das machen konnte. Ja, also ich wüsste nicht, ob ich insgesamt, ja, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich würde nicht in diese Hundeschule gehen. Trotzdem war es natürlich ein Teil unseres Weges, den ich jetzt auch nicht verbergen möchte. Also das gehört zu uns. Ich hätte es der Carla gerne erspart. Sie trägt es super tapfer. Sie ist ganz toll. Sie hat natürlich nach wie vor gewisse Baustellen. Aber insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ich würde jedem empfehlen, guckt euch die Hundeschule ganz genau an, guckt euch das persönlich an, ohne Hund. Lasst nicht einfach den Trainer auf euren Hund einwirken. Wasserflaschen sind No-Go, Wurfdiffs sind No-Go. Wenn Klicker dabei ist, das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn trotzdem körpersprachlich korrigiert wird, zum Beispiel indem auf den Hund zugegangen wird, um ihn zum Sitzen zu bringen oder zurückzugehen, dann ist das auch eher nicht geeignet für ein Hundetraining, weil es einfach wieder mit diesen negativen Gefühlen arbeitet und das möchten wir definitiv nicht, weil es langfristig im Training behindert.
Ja, ich finde auch immer einen ganz guten Gradmesser zu sagen, gutes Hundetraining sieht von außen total langweilig aus.
Ja.
Das mag ich sehr gern, weil das so eine klare Richtung vorgibt, wo man weiß, okay, wenn der Hund jetzt schon ausgerastet ist und die Trainerin damit aktiv arbeitet und sagt, siehst du so, jetzt das und das, jetzt hat er wieder das gemacht und jetzt bringen wir ihn in die Situation, damit er das lernt. Da kann man davon ausgehen, dass das kein gutes Hundetraining ist, weil der Hund da schon völlig drüber ist und gar nicht mehr das lernen kann, was wir in dem Moment wollen.
Ne? Ja,
das
mag
ich auch.
Gutes Training ist auf jeden Fall auch so, dass es im Prinzip darauf achtet, dass dein Hund gar nicht auslöst. Also wenn dein Hund absichtlich in Situationen gebracht wird, damit er das Verhalten zeigt, ist Hände, Beine, die Hand und weg.
Ja.
Also, nee, das ich meine, das ist ja, wenn das müssen wir uns klar machen. Ja, ich kann den Hund dafür bestrafen, dass er ein Verhalten zeigt. Aber jedes Mal, wenn dieses Verhalten gezeigt wird, festigt es sich dennoch. Das heißt, das ist totaler Quatsch, wenn wir mal so drüber nachdenken. Also ich etabliere ein Verhalten und dann bestrafe ich den Hund dafür. Funktioniert irgendwie nicht so. Es wäre doch viel cooler, wenn wir gucken, was kommt davor, was macht der Hund, bevor er das unerwünschte Verhalten zeigt, und dann gucke ich, dass er das unerwünschte Verhalten gar nicht zeigen muss.
Ja, genau. Du hast vorhin auch gesagt, dass Strafe eigentlich den Prozess noch verlängert und das unerwünschte Verhalten sogar, ja, oder ja, das ist eben das insgesamt verlängert. Das finde ich auch genau den Punkt, den man sich klar machen muss, dass ich mit Strafe in dem Moment eventuell kurz den Hund deckeln kann. Oder gut, wenn ich wirklich richtig in Anführungszeichen strafe, also so, dass es der Hund richtig kacke findet und der Hund sich langfristig deckeln lässt, dann habe ich vielleicht einen langfristig gedeckelten Hund, der absolut nicht glücklich ist. Aber wenn ich positiv arbeite, dann kann ich eben dafür sorgen, dass der Hund langfristig auch eigene Strategien entwickelt, um mit diesen Situationen umzugehen. Das heißt, das ist einfach ein ganz anderes Vorgehen, das ist auch ein ganz anderes Verständnis, glaube ich, was man vom eigenen Hund und von sich hat und vom gemeinsamen Leben, wie man gemeinsam miteinander umgehen möchte. Und ich mag auch dieses Bild von dem Kochtopf so gerne, dass man so heißes, kochendes Wasser in einem Topf hat und wenn ich jetzt Strafe anwende, dann nehme ich quasi kurz den Deckel und drücke den da total drauf und irgendwie kommt es immer noch an allen Ecken und Enden raus und brodelt da drin ohne Ende. Oder ich kann mich damit beschäftigen, wo es eigentlich herkommt und nach die Temperatur so ein bisschen runterregeln. Dieses Bild, finde ich, passt total, dass man sich vorstellen kann, wenn ich jetzt Strafe anwende, dann drücke ich da irgendwie mit aller Macht mit diesem Deckel auf den Topf, was ja total absurd ist.
Ja, und es ist vor allem halt auch nicht proaktiv. Also ja, es ist vielleicht im ersten Moment, ist es angenehm, weil das nervige Verhalten vom Hund ist kurz weg, scheint gelöst zu sein, aber langfristig kann ich mir damit halt echt schlimme Probleme aufbauen. Gerade wenn ich die Kommunikation des Hundes bestrafe, dann kann ich damit aufbauen, dass mein Hund wirklich tatsächlich aus dem Nichts beißt, wenn ich die Kommunikation ständig unterdrücke. Dabei ist die super wichtig und der Hund hat so viele Tools, um uns zu zeigen, dass er gerade ein Problem hat. Und wenn ich die ständig unterdrücke und ständig ignoriere, dann ist das im Prinzip bei manchen Hunden eine tickende Zeitbombe. Ja.
Ja, absolut. Das ist jetzt zwar kein so positiver Abschluss, aber ich würde es trotzdem gern so in unseren Abschluss mit reinnehmen und würde jetzt schon zur Abschlussfrage kommen. Und zwar kennst du die, glaube ich, schon, weil du ja den Podcast regelmäßig hörst. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb hast du wahrscheinlich eine ganz gute Antwort schon darauf. Ich wüsste gerne von dir, wenn du ein Schild zur Verfügung hättest, was an jeder Hundeschule, vor jedem Hundeplatz, überall, wo sich viele Hunde aufhalten, wenn du da ein Schild beschreiben könntest. Du kannst jetzt also entscheiden, was für die ganze nächste Woche auf diesem Schild draufstehen und was alle HundehalterInnen lesen werden, wenn sie da lang gehen. Was würdest du da draufschreiben? Was möchtest du gern jeder HundehalterIn mitgeben?
Da habe ich mir tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir gedacht, ja, ich möchte draufschreiben, kein Hund braucht eine harte Hand, weil es im Prinzip das ausdrückt, was ich sagen möchte. Man braucht keine Gewalt, keine Strafe. Und es ist catchy genug, dass es gerade die Leute erreicht, die so ein bisschen am Zweifeln sind mit dem Weg, den sie gerade gehen. Klar, die Hardcore-Leute, die wird man damit nicht erreichen, aber die, die gerade so ein bisschen schwanken, die kann man zumindest damit so ein bisschen anstupsen, dass da vielleicht doch ein Weg ist, den sie noch nicht kennen.
Ja, toll. Das finde ich total super. Und du stupst diese Leute ja auch an mit deinem Instagram-Profil zum Beispiel, was ich auch in den Shownotes verlinken werde. Und vielleicht haben wir heute auch die ein oder andere angestupst mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst, Samaria. Und ich würde dir gerne noch den letzten Satz überlassen.
Ja, ich danke vielmals für diese Möglichkeit. Ich hoffe, dass irgendjemand was aus dieser Geschichte mitnehmen konnte, dass es vielleicht, auch wenn es gerade anstrengend ist und nicht so viel Spaß macht, irgendwann wieder bergauf geht und dass es trotzdem, also auch mit schwierigen Hunden kann man das sehr schön hinkriegen, dass die super im Alltag integrierbar sind, wenn man viel Zeit investiert und viel Geduld hat.
Sehr schön. Danke, dass du da warst. Mach's gut.
Dank.
Tschüss. Ich freue mich, dass du reingehört hast und jetzt kannst du deinem Hund noch einen Keks geben, damit er dich beim nächsten Mal daran erinnert, dass du den Fairdogs-Podcast wieder hören sollst. Und denk dran, bleib fair im Training mit deinem Hund und bleib fair mit dir selbst.